Hallo und herzlich willkommen zum Freifunkradio im Februar 2022. Ihr könnt uns live auf UKW in Berlin und Brandenburg hören und hört uns hoffentlich auch als Podcast über radio.freifunk.net. Neben mir ist heute wieder Elektra anwesend und wir haben uns diesmal drei Gäste eingeladen. Das sind Blocktron, Hexa und Neo Rider. Und vielleicht könnt ihr euch kurz selbst einmal vorstellen. Ich sage vielleicht noch kurz das Thema, um das es heute gehen soll. Wir möchten uns über das Gluon-Firmware-Framework unterhalten und da einfach mal die neuesten Entwicklungen erfahren. Vielleicht stellt sich Blocktron kurz vor und dann gehen wir der Reihe rum.
Genau, ja. Hi, ich mache bereits seit einigen Jahren aktiv an der Gluon-Entwicklung teilhaben. View Patches, schreibe selber Patches, bin auch seit einiger Zeit bei OpenWRT Upstream aktiv und mach ab und an dem New Raider sehr viel Arbeit, aber ich glaube, das hält sich alles noch im Rahmen.
Ja, ich bin Hexa. Ich habe Gluon gefunden, als ich irgendwann in 2014 den Darmstadt-Freifunk aufgebaut habe. Bin primär ein Backbone-Mensch-Netzwerker, beschäftige mich gerade bei Gluon meistens mit, ich sag mal, Developer-Tooling, vielleicht ein bisschen CI-Tests eventuell nochmal, solche Geschichten. Hab aber auch schon ein bisschen Lua-Code hier und da contributed und gelegentlich ein oder andere Review gemacht.
Ja, ich bin Neo Raider. Ich bin schon von Anfang an bei Gluon dabei, habe also mit einigen anderen damals um 2013 das Projekt gestartet, was ja aus der Lübecker Freifunk-Firmware ursprünglich hervorgegangen ist. Ja, inzwischen bin ich nicht mehr in Lübeck, aber bei der Gluon-Entwicklung bin ich immer noch häufig recht aktiv dabei.
Das ist schön zu hören.
Ja, du hast ja jetzt schon eine schöne Überleitung hinbekommen, hin zu Gluon. Vielleicht könnt ihr uns ja mal kurz nochmal beschreiben, worum es bei Gluon geht. Soweit ich das verstanden habe, ist es eben ein Firmware-Framework, was von vielen Communities genutzt wird. Und ihr stellt quasi die Grundkomponenten bereit, dass die Communities sich daraus dann etwas basteln können.
Genau, also die Grundidee ist, wir nehmen uns das OpenWRT und erweitern das und konfigurieren das mit eigenen Paketen, die es recht einfach machen, jetzt eine community-spezifische Firmware zu bauen. Das heißt, wir haben schon viele Presets, die irgendwie für viele Freifunknetze einfach funktionieren. Es gibt ein einfaches Webinterface für so einen Erstinstallationsassistenten. Es gibt die Möglichkeit, VPN-Verbindungen zu konfigurieren, um eben Netze auch da, wo das WLAN nicht hinreicht, zu einer Wolke zu verbinden.
Genau, wir bringen Metriken auch schon raus mit einem leider noch krassen Protokoll, was viele MeshView-Instanzen überall speist, was in Yannick supported ist, auch in diesem Porter nach IntraxDB. Und ich glaube, so eine der besonderen Sachen, das ist glaube ich nicht genannt, ist der Auto-Updater, so dass man das Netz eigentlich recht gut managen kann und aktuell halten kann.
Das war doch schon mal eine schöne Zusammenfassung, worum es bei dem Ganzen geht. Ich nehme an, ihr seid bei der Entwicklung auch immer recht vorn dabei, was OpenWRT-Releases angeht und unterstützt da wahrscheinlich immer die neuesten Releases, die wir da gerade sehen können. Aktuell ist ja 21.02 draußen und das heiße Ding.
Ja, da sprichst du tatsächlich gerade ein Thema an, was uns gerade bei der Gluon-Entwicklung ein paar Kopfschmerzen bereitet hat. Denn eine Sache, die wir uns bei Gluon immer sehr wichtig war, ist, dass der Auto-Updater zuverlässig funktioniert und zwar auch über viele Gluon-Versionen hinweg, dass ein Knoten, der jahrelang läuft und immer wieder aktualisiert wurde, trotzdem ohne nutzenden Interaktion dann diese Updates immer eine funktionierende Konfiguration wieder erhält bei nach so einem Update. Und da, das ist eine Sache, die jetzt die neue Open World Version tatsächlich recht schwierig gemacht hat, weil sich da auf vielen Plattformen, gerade der beliebten Etherest-Plattform, einfach viel an der Netzwerkkonfiguration geändert hat und eben deswegen doch etwas umgeschrieben werden muss in den Config-Dateien von OpenWRT, damit der Knoten weiterhin funktioniert.
Ah ja, ich erinnere mich, wir haben dann meistens empfohlen, dass man ein komplettes, also eine komplette Neuinstallation macht und die Option danach neu einrichtet. Das ist ja auch ein Workaround für dieses Phänomen gewesen, ja.
Genau. Und ja, was ganz Ähnliches machen wir jetzt tatsächlich, beziehungsweise ist gerade in Entwicklung und in der Testphase. Und zwar haben wir jetzt ein paar Skripte, die beim Update laufen, die relativ viel von der Config löschen und neu erzeugen, aber dabei dann eben trotzdem versuchen, die Optionen, die von den Knotenbetreibenden explizit geändert wurden in der Config, doch zu erhalten bei diesem Update, damit da es da nicht dann plötzlich zu Verwirrung kommt, dass der Knoten überhaupt nicht mehr das tut, was er soll.
Das ist wirklich eine sehr ambitionierte Aufgabe und Hut ab, gelingt es euch einigermaßen?
Also wir haben auf jeden Fall große Einschränkungen, zum Beispiel diese beiden großen Config-Dateien, etc-config-system und network von OpenWRT, da wird eben doch das meiste weggeworfen. Wir werden jetzt explizit erlauben, dass man zusätzliche Sektionen zur Config hinzufügt und die entsprechend markiert als zu erhalten. Aber alles, was von OpenWRT so standardmäßig erzeugt wird, das wird jetzt zukünftig bei jedem Update neu erzeugt, damit eben wir, egal was da sich eigentlich tut in OpenWRT, wir auf jeden Fall kompatibel bleiben können.
Genau, ich denke auch, was an der Stelle wert ist zu erwähnen, ist, dass wir quasi beim Upgrade, soweit ich jetzt den Patch richtig gelesen habe, versuchen, den User-Intent herauszufiltern. Also ein Gluon-Knoten hat ja die Möglichkeit, zwischen LAN und WAN das Mesh-Protokoll zu sprechen auf den Ports jeweils. Momentan wird das direkt in der OpenWRT-Network-Config abgebildet. Und der Ansatz ist jetzt quasi, dass man beim Upgrade versucht, diesen Intent herauszufinden. Was wollte der Nutzer dort einstellen? OpenWRT seine Config neu generieren zu lassen und dann anhand der neuen Netzwerk-Config diesen Intent wieder abzubilden. Also das bedeutet halt eben, dass die Einstellungen, die man auch im Setup-Mode, im Webinterface von Gluon vornehmen kann, die werden übernommen bei einem automatischen Update. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt den Switch konfiguriert oder ähnliches, dass das nicht zwangsläufig übernommen wird.
Habt ihr so eine Funktion, wenn, das ist ja schon kompliziert, dass wenn keine Bestätigung zum Beispiel nach 15 Minuten eintrifft, dass dann es ein Fallback gibt, also zu der vorherigen Konfiguration?
Das haben wir nicht und das ist auch schwierig darzustellen, weil in dem Moment, in dem das Upgrade durchgelaufen ist, ist der Knoten ja bereits auf der neuen Version. Und die Herausforderung ist ja eben, bei Efros ist es etwas anderes, aber wir haben auch bei RAMIPS und Lantik ähnliche Probleme, dass der Switch-Treiber ein anderes ist und die Config in der Form, wie sie vorhanden ist, gar nicht mehr verwendbar ist in der neuen Firmware. Also ist ein solcher Fallback auch technisch nicht möglich auf die alte Config.
Ja, gut nachvollziehbar, na klar.
Ja, da ändern sich ja, glaube ich, Namen von Netzwerkgeräten und Reihenfolgen und deswegen gibt es da so Schwierigkeiten bei den Updates.
Genau, also bei RAMIPS ist die Situation diese, dass bisher bei OpenWRT hat man ja die Netzwerkkonfig, die direkt die Macs konfiguriert. Also das sind dann die Interface ETH0, ETH1, die man dann auf dem Gerät sieht. Und mit DSA werden quasi die Switchports selber Netzwerkinterfaces. Also wenn ich die in eine Bridge packe, dann kann das Ganze auch automatisch in der Switch-Hardware abgeladen werden. Config. Und man muss nicht mehr mit SW-Config explizit die Ports tagged, untagged setzen. Das passiert dann automatisch.
Genau. Also die High-Level-Lösung, das, was wir jetzt eigentlich versucht haben, mit diesen Upgrade-Skripten zu erreichen, diesen User-Intent anders abzubilden, ist eben jetzt wirklich, wir speichern gar nicht mehr in der Hauptconfig-Datei, die dann am Ende dafür verantwortlich ist, die anderen Configs zu generieren, gar nicht mehr, wie die einzelnen Netzwerkinterfaces heißen, sondern diese ganze Config basiert jetzt auf logischen Labels für Interfaces und welche Rolle diese Interfaces spielen. Das heißt, es gibt jetzt nur noch das Interface LAN und das Interface WAN und die können dann zum Beispiel die Rolle spielen. Es ist das Client-Interface, an dem ein Standard, eben Client-Rechner sich mit dem Netzwerk verbinden kann, oder es ist ein Mesh-Port, mit dem der Knoten mit anderen meshen kann, oder es ist ein Uplink-Port, der zum Beispiel eine VPN-Verbindung aufbauen kann.
Okay.
Ja, es ist trotzdem kein Aufruf an OpenWRT, das jetzt mit jeder Version zu ändern.
Hoffentlich nicht, aber es wäre jetzt für Gluon nicht mehr so schlimm.
Ja. Wie läuft denn die Gluon-Entwicklung so ab? Wie groß ist eure Entwickler-Community? Wie macht ihr das mit den Testgeräten? Also ist, man braucht ja schon irgendwie viele Ressourcen, um die Software dann weiterzuentwickeln, bis hin zu Testgeräten und natürlich auch Menschen, die den Code schreiben.
So, ich denke, was jetzt so die aktive Basis angeht, die man, also die Pappenheimer, die man regelmäßig sieht, würde ich so bei 6 bis 10 circa einschätzen. Natürlich eine Definitionssache. Wir haben aber auch sehr häufig Leute, die halt eben ein spezielles Feature submitten, die man halt dann quasi zum ersten Mal dafür sieht, oder ein Gerät speziell, was sie haben und unterstützt sehen wollen. Das sind mehr, das ist unterschiedlich, das tatsächlich eben, ich habe letztens mal in die Statistiken geschaut, das sind im Winter mehr Leute als im Sommer. Was die Ressourcen an sich angeht, Testgeräte braucht man eigentlich für die Gluon-Entwicklung nicht sehr viele, wenn es jetzt nicht um hardware-spezifische Sachen geht. Jetzt natürlich mit dem Apheros Target Switch wird das Ganze nochmal spannend, aber die Hardware-Abstraktion, die OpenWRT dort bereitstellt, ist der Rahmen, in dem wir uns quasi bewegen, was man konfigurieren kann. Und unser Ziel ist es dann halt eben auch, die Software so zu gestalten, dass, wenn es für ein Gerät funktioniert, dann sollte es logisch auch für ein anderes Gerät funktionieren.
Ich denke, wir haben auch das Glück, dass wir einige Communities haben. Wir versuchen ja eigentlich immer Master in einem guten Zustand zu halten. Und die Communities bauen dann eventuell ihre Testing- und Experimente-Firmware von dem Master. Und wir kriegen dann auch rechtzeitig nach Feedback, wenn irgendwas gebrochen ist. Aber ich denke, jeder von uns hat so ein, zwei Geräte zu Hause rumstehen, die dann auch mal Testfirmware ablegen, bevor die Sachen im Master landen.
Ja, ich weiß ja nicht, wie die, also ich komme aus einer Community, wo wir keinen Gluon einsetzen. Und ich weiß nicht, wie das dann geregelt ist. Sind die unterschiedlichen Gluon-Versionen miteinander kompatibel oder müssen immer alle Geräte in einem Netz auf dem gleichen Stand sein?
Das hängt nicht unbedingt direkt mit Gluon zusammen. Sondern mit den eingesetzten Mesh-Framework, Mesh-Protokoll-Versionen. Das heißt, es gab zum Beispiel einen Breaking Change irgendwann 2019 und 2020, dass wir Batman ADV V14 Compat rausgeworfen haben. Und muss halt eine Migration erfolgen. Dafür bietet Gluon aber auch Tooling an, damit man zeitgesteuert diese Updates, diese Config-Wechsel machen kann. Und das würden wir vielen Communities gerne wärmstens ans Herz legen. Weil viele Communities noch aus Firmware aus 2018 und 2019 sitzen leider. Wirklich, weil denen eben diese Breaking Changes zu viel sind. Regulatorisch.
Ja, also geht jetzt ein Aufruf an alle Communities raus, die noch ältere Gluon-Versionen einsetzen. Baut euch mal neue Images und versucht abzudaten. Und bei Fragen habt ihr bestimmt irgendwo einen Kanal, wo man mit euch reden kann und Hilfe bekommen kann auch.
Genau, also wir kommunizieren weitestgehend so fast ausschließlich über das IRC. Also wir haben dort im Hackending-Kanal Raute Gluon. Wir haben aber auch jetzt zum RC3 zum ersten Mal seit langem wieder ein Treffen etabliert und hatten halt eben, weil der Kanal zu den Communities immer so ein bisschen schwierig war, wollen wir jetzt alle 2 Monate ein regelmäßiges Kluon-Meetup veranstalten. Und wir haben tatsächlich das erste Treffen am 8.2. um 20 Uhr. Ich weiß nicht, ob die Sendung da schon raus ist, oder vielleicht deckt sich das sogar.
Da könnt ihr dann live diese Sendung im Radio lauschen, weil die Ausstrahlung im UKW am 8.2. um 20 Uhr beginnt.
Aber was ich noch an Hexas Punkt anknüpfen wollte, zu deiner Frage mit wie lange da das Support-Delta ist, für die Version selber haben wir auf unserer GitHub-Page ein Wiki, wo wir unseren Support-Lifecycle dokumentieren. Also wann wurde eine Version released, bis wann wurde sie supported, bis wann wird sie voraussichtlich supported. Und New Raider hatte ja vorhin auch kurz erwähnt, dass wir versuchen, die Update-Phase von Geräten lange zu gestalten, also dass man von der älteren Firma auch auf eine neuere, ohne dass ein direkter Versionssprung darin ist, upgraden kann. Und wir versuchen da so ungefähr 2 Jahre einzuhalten.
Ihr stellt ein Framework bereit, das heißt, von euch gibt es keine fertig konfigurierte Default-Firmware, so eine Art Gluon global, die Leute global einsetzen können, die ganz wenig Ressourcen haben.
Nein, also das ist Gluon nicht. Wir haben theoretisch Images in unserer Build-Pipeline. Vielleicht können die auch miteinander meshen, ich weiß es nicht, aber das Ziel ist grundsätzlich, dass die Community selber ihre Images bauen. Das ist auch relativ einfach, also das sind im Endeffekt 2 Dateien. In einer Datei, wo man definiert, welche Pakete enthalten sein sollen in einem Image. Im zweiten Informationen wie, welche Mesh-SSID möchte ich verwenden, welche Client-SSID möchte ich verwenden, und damit quasi den Default-Zustand der Firmware konfiguriert. Und diese Dateien werden dann quasi mit dem Framework kombiniert und dann fallen hinten flashbare Binaries raus für die Communities.
Also so etwas wie eine Gluon-World-Version, die irgendjemand auf der Basis von eurem Framework baut, gibt es nicht.
Nein, die gibt es nicht.
Da wüsste ich aber ehrlich gesagt nicht, welches Mesh-Protokoll das sinnvoll abbilden kann. Also, mit sicher welche, das Vector-Routing-Protokolle. Unser Support beschränkt sich aktuell, glaube ich, auf Batten-ADV.
Ja, ich habe deswegen gefragt, weil ich hatte eine Anfrage aus Polen. Da wollte jemand Freifunk einsetzen und wusste nicht, ja, welche Firmware soll ich jetzt nehmen, bei welcher Community soll ich jetzt zuschlagen. Ich habe wenig Ressourcen. Da war auch die Frage, er würde gern VPN nutzen. Und ja, das sind dann aber ganz andere Punkte, die passen jetzt gar nicht hier.
Ja, das teilt sich dann natürlich 50% auf Firmwarearbeit auf und 50% auf irgendeine Infrastruktur, die man hinten noch aufstellen muss. Das ist natürlich ein Rattenlauf.
Also neben der Konfigurationsdatei, das ist diese berühmte Siteconf-Datei, oder?
Ja, genau.
Und dann gibt's noch diese andere Datei, und daraus kann man sich Images erstellen lassen, aber dann hat man quasi immer noch kein eigenes Netz, sondern man braucht noch Gateway-Server, oder?
Es kommt ein bisschen drauf an, was man jetzt mit dem Netz machen möchte. Es ist, wenn man jetzt wirklich nur eine lokale Meshwolke, die vollständig per WLAN verbunden ist, haben möchte, dann kann man das auch einfach mit einem der Client-Ports an einen lokalen Router dranhängen. Man musste von dem Freifunk-Knoten oder von dem Gluon-Knoten dann die Firewall deaktivieren, damit das erlaubt ist, aber dann kann man seine eigene Netzwerkverbindung über ein Mesh ohne zusätzliche Infrastruktur ganz einfach verteilen. Das ist tatsächlich ein Setup, was ich auch in verschiedenen Event-Situationen, wo ich mal schnell für 30 Leute ein Netzwerk durch ein größeres Haus verteilen musste, häufiger mal aufgesetzt habe.
Und das funktioniert dann alles über IPv6 Autokonfiguration oder gibt es dann auch noch irgendwo einen kleinen DHCP, der sich da dezentral mit einmischt?
Gluon selbst hat keinen DHCP-Server, also so ganz ohne externe Ressourcen, ohne Internet-Gateway hat man dann wirklich nur IPv6 Autoconf über einen in der Site-Config vergebenen Präfix. Aber sobald man halt einen ganz normalen Internet-Router, der seinen eigenen DHCP-Server hat, wie man ihn halt im Heimnetz typischerweise hat, einfach mit dem Gluon-Knoten verbindet, ist es möglich, das Ganze so zu konfigurieren, dass dieser IP-Bereich von dem Router in dem Gluon-Netz genutzt wird.
Ist dieser Anwendungsfall dokumentiert im Wiki?
Ich glaube, wir haben es nicht im Detail dokumentiert. Vieles an Setups, was jetzt nicht der typische Freifunk-Use-Case ist, ist sehr dünn immer noch, was die Dokumentation angeht. Da sind wir definitiv verbesserungsfähig.
Ja, man kann nicht alles haben.
Ihr hattet vorhin erwähnt, dass man mit Batman ADV arbeiten kann in Gluon. Habt ihr auch andere Routing-Protokolle in Planung, in der Pipeline? Oder seid ihr noch mit den OpenWRT-Updates beschäftigt?
Also, wir haben Support für Babel in der Firmware enthalten. Wir haben aber das Problem, dass der Babel-Use in den Communities sehr überschaubar ist. Aktiv in der Planung haben wir selbst nichts, schlicht und ergreifend, weil wir bisher in den Communities halt eben, wenn ich jetzt von NeoRaider, Hexer und mir spreche, derzeit nicht planen, etwas anderes einzusetzen. Gluon selber ist aber in der Art und Weise so modular, dass man in einem bestimmten Rahmen auch das Mesh-Protokoll selbst erweitern kann. Also Gluon ist nicht fest um Batman ADV oder Babel gebaut, sondern das sind quasi Module, die sich einklinken in den Setup-Prozess und dann halt eben auch zur Runtime. Aber um da wieder zum Anfang zurückzukommen, die Entwicklung halt eben, was Babel angeht, auch in den Communities, ist halt sehr überschaubar, weshalb wir auch quasi sagen, okay, wir unterstützen aktiv sehr, sehr stark Batman ADV, weil es halt 99% der Leute verwenden das. Und bei Babel, wir haben den Support da, aber er hat Ecken und Kanten. So auszudrücken.
Okay, also eure Hauptentwicklungsarbeit geht dann tatsächlich einfach in die Weiterentwicklung, dass die OpenWRT-Versionen unterstützt werden, dass neue Geräte unterstützt werden und dass man das möglichst einfach alles als Freifunk-Community auch dann einrichten kann.
Ja, also ich denke, das kann man durchaus so sagen. Jeder hat natürlich so ein bisschen seine Baustelle, für die er so ein bisschen sich interessiert und woran er arbeitet. Wir hatten zum Beispiel, hatte ich sehr, 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 sehr viel zu gemacht, letztes Jahr oder vielleicht ist es auch schon 2 Jahre her, angefangen, OWE in der Firmware zu unterstützen. Also das ist quasi von der Wi-Fi Alliance ein Standard, womit man eine WLAN-Verbindung ohne Passwort trotzdem verschlüsseln kann und auch Management Frame Protection dadurch erhält. Und das hatten wir quasi in die Firmware integriert, sodass Communities das nutzen können.
Ich würde auch definitiv sagen, wir rennen jetzt nicht nur den OpenWRT-Updates hinterher, sondern es gibt in Gluon viele interessante neue Entwicklungen. Jetzt im Mesh-Protokoll-Bereich hat sich jetzt nicht so viel getan in den letzten 1-2 Jahren. Aber zum Beispiel haben wir wird jetzt die nächste Gluon-Version ein paar neue VPN-Features haben. Wir haben jetzt ein viel angefragtes Feature. Wir haben jetzt WireGuard-Support drin, was eben mit Verschlüsselung deutlich bessere Performance als FastD bietet, auch wenn es vielleicht ein bisschen schwieriger einzurichten ist. Und FastD kann jetzt auch den L2TP-Kernel-Support nutzen, um unverschlüsselte Verbindungen extrem schnell performant zu bedienen.
Das hören bestimmt einige gern, wenn VPN noch schneller und besser geht. Und WireGuard ist ja auch ein sehr smoothes VPN-Protokoll irgendwie, zumindest was Konfiguration angeht. Vielleicht habt ihr ja Lust, euch mal Gedanken zu machen zum Google Summer of Code, wo wir uns als Freifunk schon seit vielen Jahren bewerben und auch schon oft angenommen worden sind, mal Ideen zu sammeln. Oder vielleicht habt ihr auch schon irgendeinen Backlog, in dem drin steht, was noch getan werden müsste. Und dann kann man über diesen Weg vielleicht auch noch mehr Entwickler in die Community reinholen, die sich dann für Gluon engagieren.
Ja, also zum Google Summer of Code selber, also ich kann sagen, dass er mir bekannt ist und ich glaube, NeoRaider hatte damit auch bereits mal etwas zu tun gehabt. Wir hatten aber auch einige Entwicklungen bzw. Prototypen auch bereits schon mal entwickeln lassen in einem ähnlichen Rahmen. Und grundsätzlich war das auch immer ganz, ganz gut, was dabei rausgekommen ist. Also es ist auch tatsächlich eine Option. Es ist halt auch immer davon beschränkt, wer halt das Mentorship dafür übernehmen kann und muss.
Genau, das ist immer so eine Aufgabe, wo man relativ viel Zeit reinstecken kann, je nachdem, wen man dann als Entwicklerin irgendwie gewinnen kann oder wer sich da auch bewirbt. Aber ich kenne schon viele Beispiele aus der ganzen Freifunkwelt, wo sich das auch tatsächlich gelohnt hat und Menschen dann für deutlich länger dabei geblieben sind und in die Communities integriert worden sind. Elektra, hast du noch eine Frage?
Ja, wir haben noch 2 Minuten. Es vor längerer Zeit wurde schon darüber diskutiert, wie man Batman Advance clustern kann, wenn die Skalierbarkeit nicht mehr reicht. Gibt es da irgendwelche Handreichungen im Gluon heute?
Auf was beziehst du dich mit Clustern? Meinst du die Broadcast-Domain teilen oder?
Na, wenn halt das Batman Advanced Layer 2 immer größer wird und das dann irgendwann nicht mehr passt, ob es da irgendwelche Handreichungen gibt, wie man das dann aufteilen kann, damit das skaliert?
Also Gluon selber unterstützt das Konzept von Domains. Also wenn ich jetzt eine Gluon-Firmware für meine Community, das heißt jetzt, sagen wir mal, Freifunk Darmstadt baue, dann habe ich eine Site. Eine Site ist quasi das, sag mal, die Konfiguration für die Community. Und ich kann dann eine beliebige Anzahl von Domains definieren, welche dann quasi meine Batman-Broadcast-Domain bilden. Die sind dann vollständig disjunkt. Sei denn, jemand steckt das zusammen, aber auch da hat Gluon Funktionen, die das zumindest unwahrscheinlicher machen. Und man kann dann darüber die Knoten aufteilen. Gluon selbst hat kein großes Feature, was es ermöglicht, die Knoten von einer großen Domäne in mehrere disjunkte Domänen zu überführen. Da gibt es aber Ansätze von Communities, welche das Weg bereits bestritten haben, sei es zum Beispiel über Informationen wie den Knotennamen, wenn dort eine Postleitzahl vorhanden ist, über so ein Mapping, oder auch über die Geolocation. Zumindest wenn man halt seine Broadcast-Domänen räumlich aufteilt. Das hängt ja natürlich auch immer davon ab, wie gut das bei der jeweiligen Community möglich ist.
Ja, wunderbar. Das war dann auch quasi schon das Schlusswort. Die 30 Minuten sind fast um.
Ja, dann sage ich nochmal Danke an unsere 3 Gäste für heute, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wünsche euch weiterhin viel Spaß mit der Entwicklung und viel Erfolg.
Dankeschön.
Danke.
Danke.
Vielen Dank für die Arbeit, die ihr macht und tschüss.
Ja, und wir hören uns dann wieder im März.